Willkommen zurück zu einer neuen Folge Football Talk, heute am Donnerstag, den 22. April. Heute vielleicht die wichtigsten Positional Rankings, nämlich die Quarterbacks. Aber bevor wir damit starten, wollen wir erstmal eine neue Regeländerung bisschen diskutieren, über die wir schon vor dem Podcast hinblick diskutiert haben. Die NFL hat ein paar neue Regeln. eingeführt. Und eine davon ist, dass jetzt die Nummern auf den Jerseys ein bisschen erweitert werden. Bisher war es immer so, dass...
Leon schaut nie wieder Football jetzt.
Dass verschiedene Positionen nur bestimmte Nummern tragen dürfen und so waren sie sehr leicht auseinanderzuhalten. Zum Beispiel durften Running Backs 20 bis 40 tragen oder sowas.
49 genau. Wahrscheinlich.
39, glaube ich. Ich glaube, 40er Nummer nicht.
Ist nur Fullback.
Jetzt dann. Ist es so, dass Running Backs, Fullbacks, Tight Ends und Wide Receiver 1 bis 49 tragen dürfen und 80 bis 89. Das führt dazu, dass du einen Running Back mit einer 2 hast zum Beispiel oder einen Tight End mit einer 24. Andersrum ist es in der Defense auch, dass zum Beispiel Linebacker jetzt 1 bis 59 tragen dürfen. Also ein Linebacker darf jetzt zum Beispiel auch einfach mit der 27 spielen.
Das ist jetzt nicht mehr mein Sport.
Nee. Also ich habe mich sofort, als die Regel noch nicht mal gepasst war, sondern nur vorgeschlagen wurde. Natürlich wurde sie von den Chiefs vorgeschlagen, weil kein Mensch mag die Chiefs. und sie machen Football kaputt. als sie nur vorgeschlagen wurde, habe ich mich schon drüber aufgeregt. Erstens, weil ich finde, dass es sau hässlich aussieht, aber das ist nur der nebengestellte Punkt. Vor allem, dass es sau anstrengend ist zum Schauen, finde ich, weil du nicht sofort weißt, wer welche Position spielt und so musst du jedes Mal drüber nachdenken oder uns fällt es wahrscheinlich leichter, weil wir die meisten Nummern kennen und die Spieler dazu, aber so dem Casual Fan, der wusste halt genau, was welche Nummer bedeutet.
Aber du siehst ja einfach an der Formation, was er spielt. Und er spielt ja in dem Down auch einfach die Formation. Also das ist ja scheißegal, ob der Strong Safety jetzt als Linebacker da steht, dann spielt er Linebacker. Wenn er als Safety hinten steht, dann spielt er Safety. Also das ist ja eh schon so ein ganz viele Hybrid-Roles gibt es ja eh schon. Dann ist es ja auch völlig egal.
Mit einer O-Line-Nummer.
Genau, also. Oder du nimmst Ramsey, covert einfach den Tight End oder so und dann steht da auf einmal nicht mehr außen auf Corner, sondern innen. Oh mein Gott! Es macht alles keinen Sinn mehr. Ja, ist doch, also ich weiß nicht, ich finde es nicht so schlimm. Und wenn es irgendwie die College-Spieler feiern und sie ihre, keine Ahnung, ihre 5 weitertragen können, wenn sie dann in die NFL kommen, dann soll sie es halt machen.
Ja. Also Tom Brady hat sich auch schon dazu geäußert heute mit 2 Posts auf Instagram, hat sich furchtbar drüber aufgeregt. Der eine war, good luck trying to block the right people now, going to make for a lot of bad football. Genau, auch mein Punkt. Ich finde es, glaube ich, auch für O-Liner extrem schwer, wenn du nur den Mic IDs, also identifierst, und dann muss sich die O-Line daran gehend sich überlegen, wen sie zu blocken haben. Und das war früher deutlich einfacher, weil du halt wusstest, mit welcher Nummer dieser Typ, welche Nummer zum Beispiel ein Linebacker war, weil deine Protection gilt halt nur, dass du einen Linebacker auf dem Schirm hast. Und wenn da jetzt eine 24 steht, hast du überhaupt keine Ahnung, was der ist. Und das finde ich furchtbar und einfach sau nervig.
Ja, vielleicht und ist
das gut, hat auch einen Grund, warum sich jemand wie Brady darüber aufregt.
Ich denke mal, ich finde, das sind 2 Seiten. Grundsätzlich finde ich, wem die Nummer gefällt, dann soll er sie tragen. Mein Gott, also das vom Super Äußeren juckt es mir nicht. Ja, vom Äußeren juckt es mir einfach nicht so, weil es gibt da jetzt schon hässliche Nummern, die Spieler tragen.
Das stimmt.
Und dann, mein Gott, gibt ein paar schöne einstellige Nummern, ein paar richtig hässliche. Deswegen ändert sich doch für mich nicht viel.
Den Punkt akzeptiere ich total, aber alles andere finde ich einfach nur grausam. Und ich verstehe auch überhaupt nicht die Begründung.
Wahrscheinlich ist Pre-Snap ein bisschen schwieriger, aber jetzt ist es halt einfach so, okay, 5 20er Nummern auf dem Feld in der Defense, okay, es ist eine Nickel-Defense. 6 Stück, es ist eine Dime-Defense und jetzt muss man halt die Spieler kennen. Also es dauert wahrscheinlich einfach ein bisschen länger, bis der Quarterback so richtig das Full Picture hat auf dem Feld. Ist wahrscheinlich schwerer für den. wenn er die Leute quasi erkennen muss und so ein bisschen wissen muss, was sind seine Stärken und nimmt man nur so, ah, okay, das ist 20er ja, genau. Nummer, der gerade Gronk covert, das ist ein gutes Matchup und jetzt ist halt so.
Ja, genau. Ja. Das finde ich so klar. Hässlich. Oder allein, dass du weißt, der ist so ein bisschen weiter weg und du siehst im Augenwinkel, dass es eine 24 ist, weißt du, der hat besseren Closing Speed, als wenn da eine 55 hinter deinem Receiver herläuft. Und in diesen Bruchteilen von Sekunden, wo du die Entscheidung treffen musst, hast du keine Zeit drüber nachzudenken, welcher Spieler jetzt die 24 hat. Und das geht mir ultra auf den Sack. Und deswegen verstehe ich auch total, warum Brady so ausflippt. Er hat übrigens zum Ausflippen 5 Stunden später nach dem ersten Post nochmal einen Post dazu gemacht und da stand was eingekreist und dann hat er nur fett Darm drüber geschrieben. Why not let the linemen wear whatever they want to? Why have numbers just have colored jerseys? Why not wear the same number? Dump. Und da hat die NFL und NFL Player Association verlinkt. Musste ich sehr lachen.
Ja. Mal gucken. Man gewöhnt sich an alles im College, spielen es auch mit allen Nummern.
Ich denke mal. Ja, und das ist, ja.
Die College blocken sie ja auch Spieler. Ja. So, und ob es ein Second-Level-Defender ist, der eine 3 trägt oder eine 33 oder eine 77, ist ja egal für dich als Spieler. Du weißt, okay, ich muss Second-Level Inside blocken oder so. Dann musst du den blocken. So.
Ja, also ich habe Brady auf meiner Seite. Es sagt dir ja kein Coach,
du musst unbedingt die 77 blocken.
Ja. Also ich habe 150 Jahre College Football, wo es auch klappt. Also.
Ja, und das ist genau so ein System wie in der NFL und so ausgefeilt. Deswegen. Na gut. Ja. Ich also einig werden wir uns da eh nicht mehr. Ich finde die Diskussion witzig und ich werde mich noch jahrelang drüber aufregen.
Wahrscheinlich wird es nach der Saison zurückgenommen, weil die Regel zu krass, das war einfach eine zu krasse Regeländerung. Das muss man wie die PI-Review muss man einfach wieder rausnehmen dann.
Ich meinte, das war wirklich, ich glaube, das war wirklich, also du sagst es gerade aus Spaß, aber ich kann mir wirklich vorstellen, wenn so eine Persönlichkeit wie Brady sich dafür einsetzt, dass sie es dann rückgängig machen. Und der Gianni hat vorher noch eine Regel gesehen, die bei der Regeländerung mit drin steht, was dazu führen könnte, dass es dieses Jahr noch gar nicht so arg passiert. Und da stand, dass Spieler, die ihre Nummer gewechselt haben wollen, komplett alle Jerseys, die im Retail sind, selber zurückkaufen müssen. Also das, ich schätze nicht, dass es Jerseys sind, die schon in Läden hängen, aber dass es Jerseys sind, die das Team schon zum Verkauf hergestellt hat. Und dass die Spieler die selber zahlen müssen, damit das Team keinen Verlust macht, war wieder ein sehr geiler Schachzug von den Ownern, den gierigen Wichsern. Das mit reinzuschreiben. Aber es kann halt wirklich dazu führen, dass Stars jetzt dieses Jahr noch nicht ihre Nummer wechseln, wenn sie jetzt dann einen dicken Preis zahlen müssen für die Jerseys, die dann übrig bleiben würden.
Ich denke eher Stars als so No-Names werden wechseln. Ich glaube, der Gianni hat Debo Samuels die Story gezeigt. Der ist halt ein Rookie, für den ist es halt mehr. Aber wenn, keine Ahnung, Derrick Henry, dem wird's wahrscheinlich fast nicht jucken. Wenn der seine 2 aus dem College haben will, da kauft er die paar Jerseys. Also.
Obwohl ich glaube, dass die Stars eher ihre Nummer behalten, weil sie halt einfach auch die Fans nicht verprellen wollen.
Und die meisten haben ja schon eine Marke damit aufgebaut. Also mit ihrer Nummer.
Genau.
Ja, hoffe ich mal.
Die 12 etc.
Also richtig das Kotzen kriege ich, wenn sie die 0 auch noch erlauben.
So nee, die Null hasse ich aber auch. Da bin ich bei dir, Leon.
Ja,
bin ich bei dir.
Grausam. Ja, gut. Dann sind wir uns wenigstens in einem Punkt noch einig geworden. Das freut mich.
Wir suchen einfach den kleinsten gemeinsamen Nenner.
Genau.
Die Null. Ja.
all right.
Sorry.
Dann würde ich mal. Boah. Oh Gott. soll ich noch einen politischen Witz machen? Söder oder Laschet, beide Arme oder den Kopf abhacken? Na gut, dann kommen jetzt. Ja, Football Talk, wow. Euer Football-Podcast mit politischen Spitzen und Mathe-Witzen. Wir kommen jetzt zu unseren Quarterback-Rankings, die letzte Position Group, die wir noch nicht gemacht haben. Gianni hat dafür ein paar Rankings vorbereitet. Ich war froh, dass er es gemacht hat. Ich habe mir auch extrem viel von den Quarterbacks angeschaut, aber ich glaube, dieses Jahr mit so viel Talent und Upside in den ganzen Spielern ist, kannst du mit deinen Rankings eigentlich nur auf die Schnauze fliegen, sozusagen.
Yes! Hat man schon einen Disclaimer rausgesucht. Also wir haben ja eh in der Gruppe auch schon drüber geschrieben und dass wir die Rankings machen und uns an denen so ein bisschen hochhandeln, dass wir einfach so eine Reihenfolge haben, wie wir drüber reden. Aber
und dich auch festnageln in den kommenden Jahren.
Voll, vor allem den Poster, wo nur dann das draufsteht, so komplett ohne Kontext. Perfekt. Genau.
Jetzt einen kleinen Disclaimer in Post einbauen.
Das ja, Internet perfekt. Vergisst nicht.
Ja, also dieses Jahr, wie du schon gesagt hast, man kann eigentlich durchmixen, wie man will. Einer ist sicher falsch, einer ist sicher zu hoch, einer ist sicher zu niedrig. Aber es gibt ein paar richtig geile Spieler und ihr habt mir einfach mal meine rausgesucht. Es ist so ein bisschen Mix aus, was mir wichtig ist an dem Quarterback und so ein bisschen Eye-Test, wie mir halt einfach vom Spieltyp her gefällt, wo ich mir denke, so, der macht einfach Spaß anzuschauen. Da so ein bunter Misch draus. Und ich starte einfach mit meiner Nummer 6, dass wir gleich was haben zum drüber reden. Kellen Mond.
Oh.
Ich habe extra 6 Quarterbacks genommen, weil der für mich auf alle Fälle nur mit reinzählt. Und man kann und ihn
weil
auch
du keine Eier hast, hast du ihn nicht höher gemacht.
Weil mir bei dem war es tatsächlich einfach Eye-Test. Da haben wir eh schon so viel über den geschrieben und geredet. Für mich ist es bei dem einfach Eye-Test, der sieht so unspaßig aus beim Footballspielen und alles ist so angespannt
ja,
und
verstehe.
So. Und es ist einfach immer so, wo man das Gefühl hat, so komm, mach einfach mal irgendwas. So, mach mal jetzt ein Play, ohne dass es in Structure ist. Und da ist er wirklich gut und viele meinen, das ist so Texas A&M, die Offense einfach, die halt einfach sagt, okay, geh 1, 2, 3, 4 und dann, okay, dann ist es vorbei. Und nicht so, ja, okay, dann scramble ein bisschen und improvise ein wenig.
Ja,
also
genau.
Kann sein, dass er das in der NFL lernt und ein bisschen loose wird und dann einer der besten Quarterbacks in dem Draft wird, weil sein Arm ist most natural im Draft. Vielleicht
danke, ja, das hatte ich auch aufgeschrieben.
Ja, vielleicht einer der strong arm Typen überhaupt. Also das sieht einfach jeder Wurf effortless aus. Egal, wo der hinwirft, alles ist immer smooth und der Wurf ist wirklich geil, aber es ist immer so das Gefühl, so komm, mach jetzt mal das Play und das ist immer so alles so angespannt und alles so
okay, ich habe dazu noch zwei witzige, guten Kontext. Also ich habe vorher noch gehört, dass sein Coach Jimbo Fisher hat auch Jameis Winston im College trainiert und das fand ich eine saugute Comparison, was diese Stiffness angeht. Also Jameis sieht auch nie aus, als wäre er relaxed und so, sondern es ist immer alles angespannt und tight, so ein bisschen wirkt er. Und alles ist so ein bisschen stiff und robotic und das haben, finde ich, beide. Aber das heißt jetzt nicht, dass er kein guter Spieler werden muss, aber ich weiß genau, was du meinst und dass das beim Tape-Schauen ein bisschen upturn ist. Und wegen seinem Natural Throwing, ich finde auch, dass er somit die natürlichste Wurfbewegung hat, also dass er einfach nicht drüber nachdenken muss, sondern der Körper immer sozusagen automatisch macht, was jetzt in dem Moment passt von den Mechanics. Und ich fand sau interessant, der war noch nie bei einem Throwing Coach. Der hat erzählt, dass sein Vater ihm mit 2 Jahren den Football das erste Mal in die Hand gegeben hat und gesagt, werf. Und seitdem wirft er einen Football. Und er hat einfach noch nie einen Throwing Coach gehabt, aber er hat somit eigentlich den schönsten Wurf im Draft.
Ja, ganz im Gegenteil dazu, Philip Rivers, da gibt es ja die gleiche Geschichte, dass der Coach ihm einfach den Ball gegeben hat und der einfach eine komische Motion angefangen hat und nie wieder losgeworden ist. Also gut, dass es für ihn so ausgegangen ist.
Ja, Philip Rivers' Vater war Football-Coach selber und deswegen war er immer mit auf dem Trainingsfeld und weil er, als er klein war, den Ball noch nicht anders werfen konnte, hat er ihn immer so hässlich underhand geworfen und das hat er sich nie abtrainiert. Ja. Aber es hat ja auch funktioniert, bis er alt war.
Ja. True that. Ja. Eine Sache haben wir nur zu dem aufgeschrieben, weil es eigentlich ein underrated Skill von ihm ist. Also er ist wirklich great Athlete. Also der kann wirklich mit dem Ball in der Hand laufen und wenn sie es geschemt haben, also er den Ball tragen sollte, war er echt gut drin. Aber er hat es einfach nie verwendet, wenn es nicht gecallt war. Wenn er da vielleicht nur ein bisschen. Also für mich könnte das der größte Surprise im ganzen Draft sein. Einfach wenn er lernt, einfach mal Football zu spielen und nicht immer so Structure, okay, das ist mein nächstes und jetzt das und jetzt das, sondern einfach mal so ein bisschen loose wird, dann könnte das für mich einer der Surprise-Guys überhaupt werden. Aber
also
solange er so stiff aussieht, ist das für mich einfach so ein bisschen einfach so ein kleiner Upturner. Deswegen meine Nummer 6.
Verstehe ich total. Ich habe nur ein bisschen gehatet, weil ich ihn total liebe eigentlich. Und ich finde, dass sein Throwing einfach so weit vor jemand wie Lance oder Fields ist, dass, also von dem, wie clean das ist und alles. Und das ist halt, glaube ich, das, was mehr zur NFL translated. Deswegen hätte ich ihn schon höher gesehen. Was ich richtig beeindruckend bei ihm finde, ist, wie der Ball aus seiner Hand raus explodiert. Also selbst bei einer Mitteldistanz oder bei einem 10-Yard-In oder sowas, der Ball explodiert aus der Hand raus. Der wirft so hart bei jedem Wurf, aber halt trotzdem accurate. Und das sind halt einfach die perfekten Mechanics. Und was du zu Running Ability gesagt hast, da stimme ich dir auch voll zu. Ich fand nicht mal, wenn er mal gelaufen ist, also wenn die Pocket zusammengebrochen ist und vor ihm Scheunentor aufgeht, sodass er laufen musste, nicht mal dann hat es mich beeindruckt. Also das war schon, das Laufen finde ich jetzt nicht so toll. Aber mit dem explosiven Arm und dass er so konstant jeden Ball an mit einer Tight Spiral an den richtigen Ort bringt und auch überall auf dem Feld werfen kann, ich bin ein Riesenfan von dem.
Ja, völlig zu Recht. Bin sehr gespannt auf den. Ich hoffe, der kommt zu einem geilen Team, hat so ein Jahr, wo der ein bisschen lernen kann, einfach mal ein wenig. So wie es bei... Ja,
nicht zu den Bears.
Nicht zu den Bears, bitte nicht. Sorry, Leon. Also der andere Leon. Finde ich ganz spannend eigentlich mit Mahomes mal gehört, dass der quasi im Training einfach jeden Wurf einfach mal testen sollte. So, wirf einfach mal dahin, auch wenn es vielleicht nicht die Entscheidung wäre, die du jetzt machen würdest, einfach damit du lernst,
das ist geil.
Welche Sachen kannst du in der NFL, wo kommst du rein, wo nicht, einfach, dass du so ein bisschen lernst, genau. Wo sind deine Grenzen und wie weit kannst du jetzt gehen und das wird ihm sicher auch gut tun, dass er einfach mal in den Coach hat, so komm, wirf einfach den Ball, scheiß drauf, schau, ob du da hinkommst oder nicht.
Ja, das finde ich auch.
Da kommen wir zu so einem Team. Dann
finde ich einen geilen Approach von Andy Reid, dass er ihn alles hat werfen lassen und so siehst du dann, was in der NFL klappt und was nicht klappt. Das fand ich auch richtig geil.
Yes, dann kommen wir mal zu meiner Nummer 5. Trey Lance. Einfach Athletic Freak fast schon. Also Hammerarm. Vielleicht auch super strong arm, aber nicht ganz so clean wie Kellen Mond, also nicht ganz so consistent von seiner Throwing Motion her. Aber hat für mich vielleicht eines der höchsten Upsides, aber auch lowest floor. Also den finde ich am schwersten einzuschätzen. Hat 2020 nur ein Spiel. 2019 dafür keine einzige Interception. Ja. Hat bei North Dakota State gespielt. Also ein bisschen lower competition. Aber sein 2019 Tape spricht wirklich für sich. Macht einfach Spaß da wegen. Das ist eher der Typ, der den Eye-Test bestanden hat, der richtig viele Plays einfach macht und da richtig verrückte Bälle wirft, die man eigentlich gar nicht im Playbook hat, weil sie die eh niemand zutraut. Aber der wirft die einfach consistent.
North Dakota State ist dasselbe wie das, wo Josh, also dieselbe Division wie Josh Allen und Carson Wentz gespielt haben, richtig?
Carson Wentz hat dort gespielt.
Ach, stimmt. Ja, genau.
Ja. Aber das ist so das Alabama aus der Division, also der.
Ja, genau.
Go-to Championship, die
eigentlich. Ja, die sind auch 15-0 gegangen dieses Jahr. Ja. Also ja. 2020.
2019. 2020 hatten sie ja nur ein Spiel.
Ein Spiel, ja.
Ach so.
Ja.
Okay.
Der hatte für mich auch, ich weiß nicht, ob es einfach schlauer gewesen wäre, wenn die 2020 nicht gespielt haben, weil das 2020-Spiel hat mich gar nicht irgendwie positiv gestimmt, finde ich sogar. Ich finde, der hat viele Sachen, die er 2019 schon echt gut gemacht hat oder echt Progress gemacht hat, einfach wieder schlecht gemacht in 2020. Ja. Und die Offense sah irgendwie nicht so auf ihn ausgelegt aus wie in die Jahre davor, sondern da war jetzt immer so, okay, jetzt lauf mal, aber ja, okay, wir nehmen dir ein bisschen Arbeit ab und so. Also es war nicht so, dass man das Gefühl hatte, okay, auf dem ist die Offense jetzt wirklich ausgelegt, sondern das ist jetzt ein Teil davon. Deswegen habe ich das Gefühl gehabt, das Spiel hat ihm jetzt nicht so viel geholfen. Aber es ist natürlich im Nachhinein immer schwer, wenn er ein krasses Spiel gehabt hätte, wäre es wahrscheinlich gut für ihn gewesen. So ist halt immer so ein, ja. Aber es ist halt nur ein Spiel. Habe ich jetzt auch gar nicht so krass in mein Ding mit reingenommen. Für mich einfach einer der unsichersten vielleicht, einfach weil man es gar nicht abschätzen kann, aber bin gespannt. Der macht auch wirklich Spaß zum Anschauen.
Ich finde, sein Pro Day war dafür deutlich besser. Also da sahen viele Mechanics besser aus als in dem Tape. Also ich habe mir von dem Tape gar nicht so viel angeschaut, muss ich sagen, weil ich mir, also keine Ahnung, der hat Spiele, wo er 15 Mal geworfen hat oder so. Und sonst sind die halt nur gelaufen. Und ich bild mir dann nicht ein, dass ich das noch besonders bewerten kann. Und dann, dass er dann halt noch ein Jahr Pause hatte und dann weiß ich nicht, wie viel er darin gearbeitet hat in dem Jahr. Und dieses Tape hilft dir auch nicht so wirklich, den zu evaluaten. Und dann habe ich es eigentlich, muss ich ehrlich sagen, aufgegeben, weil ich mir da nicht, weil ich nicht denke, dass ich mir da eine Meinung wirklich bilden kann. Also dafür bin ich nicht qualifiziert.
Das ist also eine kleine Blackbox, ehrlich gesagt. Also wie du schon sagst, da ist einfach nur nicht viel da. Ja, da ist Redshirt Freshman dann, glaube ich, gespielt. Oder sogar True Freshman. Nee, Redshirt Freshman. Also sei nur eine Saison gespielt. Und halt also erste, also ja, da nur viel, wo er nur besser werden kann natürlich. Aber ja, für ihn auf alle Fälle schade, dass er keine richtige Saison 2020 spielen konnte.
Also was man von allen Seiten immer wieder gehört hat, ist, dass er ein richtig krasser Leader sein soll. Und das lieben halt NFL-Teams. Ich finde es auch ein gutes Attribut. Mich schreckt jetzt kein Quarterback ab, wo es heißt, der ist kein guter Leader. Wird ja auch über Leute wie Aaron Rodgers öfter gesagt. Ich finde es immer Schwachsinn. Aber bei ihm so Leadership, wenn das im College von allen Seiten gesagt wird, wie krass das ist und wie Bock der hat, sich zu verbessern und dass er immer first guy in, last guy out of the building ist. Ich glaube, das hilft dir extrem, vor allem wenn du so einen rohen Spieler hast wie ihn, der halt auch wirklich Zeit reinstecken muss. Da finde ich, ist das dann schon ein Plus auf jeden Fall.
Auf alle Fälle.
Findest du seine Running Ability jetzt so zum Beispiel im Vergleich zu Fields oder Lamar Jackson? Weil er ist ja schon eigentlich, also er ist halt am Pro Day auch nicht gelaufen, oder? Die 40 und so. Das hätte mich schon interessiert.
Zumindest keine Zeit. Für mich ist ein ganz anderer Typ wie Justin Fields. Justin Fields ist ein sehr powerful Runner. Eher so Dak Prescott, der mal über Leute drüber läuft oder halt gerne mal durch die Mitte läuft, den man auch an der Goal Line verwenden kann. Trey Lance ist für mich eher so ein bisschen Richtung Lamar Jackson, wirklich ein Speed-Guy, also so, dass er wirklich an Leuten davonläuft und wirklich Breakaway-Speed hat, aber dafür vielleicht nicht ganz so tough durch die Mitte ist. Hat beides dann für und wieder, aber da ist er wirklich special drin. Also, die haben auch Spiele gehabt, wo er 150 Rushing Yards oder so hatte und wirklich allein durch das schon das Spiel eigentlich gewonnen hat.
Aber er hat auch ein paar Leute getruckt sogar, aber es heißt halt nicht so viel in der Division immer. Also es heißt auf jeden Fall was, aber es ist jetzt kein Cam Newton, sage ich mal.
Und manchmal bleibt er gar nicht so schlau, wenn man das Gefühl hat. Der ist halt ein bisschen dünner einfach, aber er hat trotzdem irgendwie immer das Gefühl gehabt, den Hit muss ich nur mitnehmen.
Ja. Und das Laufen macht aber sau Spaß zuzuschauen. Also da ist er wirklich krass drin auch. Das ist auf jeden Fall ein Elite-Trade, den er hat.
Ja. Auf alle Fälle. Wenn wir schon bei krassen Athleten und richtiger Running Ability sind, kommen wir zu meiner Nummer 4, Mac Jones.
Mac Jones.
Nice. Ja, das ist, glaube ich, auch sein Negative. Der ist einfach nicht wirklich, also er ist kein Athlet. Absolut kein Athlet. Und er ist auch nicht so creative. Also er kann da nicht wirklich rollen oder mal ein Play wirklich länger machen. Was er gut macht, ist in der Pocket die Lücken finden, dass er halt einfach ein bisschen mehr Zeit hat zum Werfen. Aber das war's dann auch schon mit seinen Negatives. Weil Instructure ist er wirklich awesome. Also, wenn du ihm Spieler freigibst, findet er die freien Spieler. Er hat einen wunderschönen Deep Ball, der immer den richtigen Ball hat. Der, egal wie er immer der Receiver anspielbar ist, er findet den richtigen Weg dahin. Also, ja. Für mich einfach nicht in meiner Top 3, weil ich das Gefühl habe, in der jetzigen NFL, wenn du lange erfolgreich sein willst und vielleicht auch früh erfolgreich sein willst, brauchst du einfach manchmal dieses okay, muss jetzt ein Play kreieren und so. Ja. Aber kann mich genauso täuschen und er ist die Wende im Quarterback-Game und die nächsten 10 Jahre haben wir wieder Pocket-Passer. Und da ist er wirklich awesome drin. Also, gibt da viele, die sagen, er wäre der bessere Quarterback aus Alabama zwischen ihm und Tua und kann ihn völlig nachvollziehen. Er hat einfach noch einen besseren und schöneren Deep Ball und noch consistent.
Ich finde, es ist nicht mal close zwischen den beiden. Also Tour war
Aber du weißt, Gianni verteidigt Quarterbacks immer bis zum Ende.
Ja. aber ich finde, wenn du dir nur das College-Tape anschaust, ist es keine Competition. Also es wurde sehr viel draus gemacht, dass seine Receiver auch befragt wurden, die mit beiden gespielt haben und alle haben gesagt, ja, Mac Jones war auf jeden Fall. Also nee, die haben ihn jetzt nicht so beerdigt, Tour, aber sie haben beide gesagt, es ist klar, Mac Jones. Ich finde, da muss man jetzt nicht so viel reininterpretieren. Es ist wahrscheinlich klar, wen die nehmen, wenn der eine gerade im Draft ist und der andere schon in der NFL. Aber ja. Ich finde vom Tape her, das lügt überhaupt nicht und da ist Mac Jones deutlich, deutlich besser, als es Tour war.
Ich denke, der hat auch nicht so viel Hype bekommen, weil er eben nur ein Jahr Starting Quarterback war, oder?
Ja, total. Also und Tour hatte halt auch so eine geile Story halt. Der kam ja im Championship-Game rein, oder? Das war Tour.
Ja.
Also der war so der Retter in der Halbzeit, wo sie im Championship-Game voll hinten lagen und dann war das so, da hat Nick Saban versucht, so einen Momentum-Shift ins Team zu bringen, indem er Tour eingewechselt hat und der hat ihn dann sozusagen das die Trophy gewonnen. Und das ist halt schon krass. Krasse Story. Und dann spielt er ein echt gutes Jahr und geht als Sixth Overall.
Ja, Fünfter, oder? Fünfter
Pick. Ah, ja. Ja.
Ist ja auch wurscht.
Irgendwie sowas.
Ich glaub, dieses Jahr haben sie den Sechsten, die Dolphins. Ich glaube, das war aber der Fünfte ja. Letztes Jahr.
Ah.
Ja, okay. Ich finde aber Mac Jones seine Athletik nicht so... Also im Vergleich zu den anderen stinkt er natürlich ab, aber er ist sneaky athletisch. Also... Ich würde sagen, dass er schon alles kann, was, also athletisch gesehen, was Matt Ryan zum Beispiel gekonnt hat, als er aus dem College gekommen ist, oder was Kirk Cousins kann, so diese, also alle Bootleg-Sachen und so weiter, das traue ich ihm auf jeden Fall zu. Und
ja, auch, genau.
Als Runner will man ihn natürlich nicht, aber ich glaube, dass er das schon hat. Er braucht an Mobilität.
Ich finde, man hat nicht viel von ihm gesehen, wo er aus dem Rollen wirft, zumindest habe ich jetzt nicht viele Raps im Kopf. Und das ist schon einfach ein Special Skill. Das ist schon nochmal komplett was anderes wie im Stehen werfen, aus dem Lauf wirklich accurate und consistent zu sein. Bin gespannt. Je nachdem, ob er es er braucht, aber ja, je nach
Offense. Aber also Matt Ryan hat auch sau rumgeweint, als Shanahan der neue Offense Coordinator war bei Atlanta und wollte ihn, glaube ich, sogar noch wollte ihn gar nicht mehr haben und war super unzufrieden, wie der jetzt sein Game verändern muss wegen Shanahan, also mit dem Rausrollen und die Pocket verschieben. Ja, und er wurde halt MVP dann im zweiten Jahr. Also ja. Wenn Matt Ryan das, obwohl er gar keinen Bock drauf hat, lernen kann, ich denke, Mac Jones ist da gut genug für. Was ich sau krass an ihm finde, man denkt bei Alabama immer, alles ist wide open und es ist perfekt geblockt, aber vor allem das Blocking, finde ich, war gar nicht so krass bei Alabama. Und dass er auch einige Würfe hat, bei denen er überhaupt keinen Platz hatte zum Werfen. Also er ist so ein bisschen wie Brady, dass er sich mit so ganz kleinen Bewegungen in der Pocket echt gut Platz schaffen kann. Und dass er überhaupt keine Angst hat, wenn die Pocket kleiner wird und er weiß, er kriegt jetzt gleich einen in die Fresse, dass er den Wurf halt noch los wird. Das hat er, finde ich, saugeil gemacht. Und das ist sehr viel wert in der NFL.
Yes, auf alle Fälle. Vielleicht ganz witziger Side-Note zu Matt Ryan. Der war in der Highschool Option Quarterback und war sau der gute Athlet im Highschool-Football. Finde immer witzig, wenn man die letzten Jahre so sieht, wie er heute eigentlich halt so gar nicht am Laufen ist. Und da das Gefühl hat, wie du schon sagst, er wollte aus dem Laufen gar nicht werfen, aber der war einfach Option Quarterback, bevor er dann zu Boston ging.
Ja, das war mir sogar bewusst, als ich den Vergleich genommen habe zu Matt Ryan.
Ja. Das wusste ich nicht. Ich finde es krass. Was ich zu Mac Jones... Was ich eine ganz gute Comparison fand, war Joe Burrow. Einfach nur dahingehend, nicht vom wie er spielt, sondern Joe Burrow hatte letztes Jahr auch keine besonders krasse Protection in LSU und stand aber immer ewig und hat halt immer den perfekten Ball dann gebracht. Und ich finde, Mac Jones ist auch super accurate, hat vielleicht sogar ein bisschen stärkeren Arm noch als er. Und er wirft auf jeden Fall Gianni reagiert, als wäre es auf keinen Fall so. Burrow hatte keinen starken Arm, das ist einfach so. Mac Jones hat auch keinen super starken Arm, aber ich glaube, er könnte stärker als Burrow sein. Auf jeden Fall haben sie eins gemeinsam, dass sie immer lange in der Pocket standen und den Ball accurate und mit einer geilen Spiral immer an den Punkt bringen konnten, wo er hin sollte. Und mich nervt es ein bisschen, dass bei Mac Jones immer angekreidet wird, dass er keine Running Ability hat und halt kein Athlet ist und deswegen keinen Upside hat, einfach nur wegen den anderen Quarterbacks, die im Draft sind. Aber letztes Jahr hat es niemand über Burrow gesagt. Also niemand. Das war nie ein Punkt.
Aber Burrow ist so crazy. Hast du dem seine College Football Highlight Tapes nur angeschaut? Da läuft ungefähr 20 Minuten im Backfield rum und scrambles
genau.
Sonst.
Ja, genau. Er ist slippery im Backfield, aber er ist nicht. Er ist kein Runner oder so jetzt und der macht nichts.
Aber das ist ja nicht der Punkt über Mac Jones, dass er nicht selber laufen kann, weil das will man ja manchmal gar nicht, dass ein Quarterback immer erst laufen will. Aber Burrow konnte heute Plays außerhalb von der Pocket einfach um 5 Sekunden verlängern und das konnte Mac Jones gefühlt einfach. Der kann in der Pocket, das war ja mein erster Punkt, dass er da wirklich, wirklich gut ist und wirklich Elite ist, dass er in der Pocket immer das freie Gap findet, um abzusteppen und so, aber man hat nie das Gefühl, okay, die Pocket bricht und jetzt läuft er nach außen und sucht sie einen Off-Platform-Throw. Ja, das ist halt nicht so sein Game. Muss nicht schlechtes sein, er ist ja gut in dem, was er macht und ich glaube, dass er in einer geilen Offense echt gut werden kann, aber für mich hat er halt einfach, ich finde, das braucht man in der NFL mittlerweile einfach, dass man halt einfach einmal off-script wirklich nur was generieren kann und da war Burrow für die letztes Jahr wirklich Elite. Dass er
auf jeden Fall. Das ist auch was, was Burrow auf jeden Fall special macht. Auf jeden Fall. Und Mac Jones hat es auch im Tape nicht gezeigt. Ich sage nur, dass ich es ein bisschen affig finde, dass bei dem einen die Superstar-Ability aberkannt wird und bei dem anderen nicht. Einfach nur wegen der Competition außerhalb, also die mit in der Draft-Class ist.
Ja, klar. Aber so ist NFL-Media.
Ja. Ja,
da wurde mal ein Narrative gemacht und das bleibt jetzt auch, ist eh klar.
Ja, wie das Justin genauso. Fields accurate ist.
Meine Nummer 3, Justin Fields.
Ja. Ich hätte noch eine Frage zu Mac Jones. Wie hoch denkst du, dass er gehen würde im Draft? Also denkst du, der ist bis zu den Patriots noch da? Oder?
Nee.
Oder Patriots?
Ich glaube, die Patriots traden müssen wir dann hochtraden. Also ich glaube, dass wir 4 Quarterbacks in den Top 10 haben.
Und denkst du, dass alle deine 6 in der ersten Runde gepickt werden?
Ich glaube nicht, dass Kellen Mond der 6. Quarterback wird. Zumindest, was man zur Zeit hört. Aber über den reden wir dann nachher.
Sehr Trask oder so?
Nee. Mills ist zurzeit die Nummer 6 bei vielen.
Ja. Also wird als Rumor gehandelt, dass den ganz viele ganz toll finden. Aber
der up-and-coming Quarterback, aber über die honorable Mentions reden wir nachher einfach noch und wo dann es bei denen vielleicht scheitert oder so.
Wo wir ganz kurz schon dabei sind, wollen wir jetzt kurz drüber reden, wen du denkst, wen die 49ers an 3 nehmen, weil das spielt dir damit rein, ob du denkst, wie hoch Mac Jones geht.
Justin Fields, oder nein, Johnny?
Sehr schwierig. Also ich denke Justin Fields, einfach weil Shanahan in die letzten Wochen, Jahre so viele Kommentare über Quarterbacks gemacht hat, die einfach außerhalb von der Pocket Plays kreieren, über Josh Allen und Mahomes und gegen die er halt alle er verloren hat immer. Wo er nach jedem Spiel gesagt hat, sowas gibt deiner Offense einfach nochmal was Neues. Und ich kann mir vorstellen, dass er deswegen so jemanden einfach mal will. Und ich habe das Gefühl, Mac Jones hat vom Playing-Stil her zumindest schon viel mit Garoppolo gemeinsam, dass sie halt versuchen, lange in der Pocket zu bleiben. Und also Mac Jones hat den besseren Arm und den more accurate Deep Ball als Garoppolo. Also ich wäre jetzt auch nicht stinkig, wenn sie Mac Jones nehmen, weil wenn Shanahan den will, dann ist das mit Sicherheit zu 90% Rookie of the Year und sicher der beste Quarterback aus der Class, einfach weil er die beste Offense um ihn rum hat und der ihm sicher am meisten hilft. Aber ich habe einfach das Gefühl, von dem, was er die letzten Jahre immer so von sich gegeben hat, dass er einen Quarterback will, der außerhalb von der Pocket einfach einmal was kreiert. Habt ihr dann einen anderen Take davon?
ihr kennt meinen Take dazu ja eh.
Ich habe keine Ahnung, wen die nehmen. Alles Spekulation. Es wurde viel zu viel reininterpretiert, was Sims gesagt hat, einfach nur, weil er mit Shanahan befreundet ist, als würden die reden oder als würde er das dann in seinem Podcast sein. So ein Schwachsinn. Also wirklich. Sims hat einfach nur gesagt, was er sich denkt. Und sie haben beide schon gesagt, dass die überhaupt nicht miteinander geredet haben und allgemein wenig reden mittlerweile, weil das halt einfach schwer ist, wenn der eine einen NFL-Podcast hat und der andere Headcoach ist. Ich fände es sau witzig, wenn es Trey Lance wird, was ich glaube auch noch echt gute Chancen hat. Ja. Einfach so, weil es der ist, wo am wenigsten drüber reden.
Ja, vielleicht wird es auch Zach Wilson halt, ne? Also ich könnte mir auch vorstellen, dass die Jets Fields nehmen, weil...
Nee. No way. No way.
Das ist du so wirst durch. Überrascht sein. Du, Blackboard, ja. Ist auch ein Top 5, also ein Top 5 Pick, oder?
Nein, nicht ja. Wegen Justin Fields. Es geht gar nicht darum, Justin Fields runterzumachen, sondern dass die Reports schon seit einem Monat sagen, dass die Jets einfach sold sind auf Wilson und auch nicht raustraden und dass das einfach Boards. Durch ist.
Ja. Aber so wie Miami sold war, niemals Tour zu nehmen.
Ja, das war ein saugeiler Smokescreen, aber warum müsste Jets ein Smokescreen machen, wenn sie eh an zwei sind? Gibt keinen Grund.
Ja.
Ja, der Johnny, ganz kurz als Background, der Johnny liebt halt, okay, der Johnny liebt halt Wilson.
Und, ja, ich erzähl nachher noch mehr drüber.
Genau, und er hofft halt, dass er an die drei Drop und ich sag seit dem Trade von den Niners, es wird einfach nicht passieren, hör auf, die Hoffnungen zu machen. Und immer kriege ich dann so Screenshots geschickt mit so kleinen Sachen, dass es doch passieren könnte. Und dann meine einzige Antwort immer, not gonna happen. Die können wir alle ausgraben, wenn es dann doch passiert.
Aber ich bin mir talk halt it into sicher. Existence. Ja.
Alright.
Mach erstmal mit meiner Justin Nummer 3 weiter.
Yes.
Meine Nummer 2 Draft Crush, würde ich fast schon sagen, auf den Quarterbacks. Einfach unbelievable Athlete. Also der ist im Gegensatz zu Trey Lance nicht so der Speed Demon, der jeden outrun, sondern der ist einmal jemand, der durch die Mitte laufen kann, der die wirklich krasse Open Field Moves hat. Ist für mich einfach ein Winner. Also hat viele Games, die wichtig waren, waren seine besten Spiele, also Clemson ist Halbfinale. Das finde ich ist eigentlich auch immer eine gute Eigenschaft, wenn man merkt, da wo es wirklich um was geht, ist er nicht der, der sich irgendwie hinten anstellt und man den Running Back machen lässt, sondern der nimmt dann die Spiele in die Hand und er gewinnt das Spiel dann. Und er hat für mich das beste Quarterback-Mindset oder dem, was wir beurteilen können. Wir können natürlich keine Interviews mit dem führen, das ist natürlich auch immer sehr wichtig bei Quarterbacks. Aber der hatte gegen Clemson in dem Halbfinale, ich glaube, geprellte Rippen und sonst was, so dass er kaum mehr laufen konnte und hatte trotzdem sein bestes Spiel im College Football in seiner Karriere fast. Ja. Und für mich halt einfach crazy. Er hat, glaube ich, ein Play verpasst, nachdem seine Rippen quasi matsch waren. Hat er einen Play aussetzen müssen und im nächsten Play einen Touchdown-Pass geworfen. Aus dem Rollen.
Alle haben gesagt, also, der spielt nicht mehr.
Ja, der konnte ja quasi nicht mehr aufstehen und alles war.
Ja.
Konnte dann nicht mehr auf dem außen diese Bikes, wo sie immer ein bisschen locker halten. Er konnte kaum Fahrrad fahren, weil alles so weht hat. Und hat in dem Play danach einfach im Rollen einen Ball aus dem vollen Lauf perfekt an die Sideline mit quasi keinem Room for Error im nächsten Play geworfen. Und das sind für mich einfach Sachen, die für sein Mindset einfach sprechen und dass er es unbedingt will. Und sowas ist mir. Deswegen war der für mich vielleicht noch besser wie seine, den Fehlern, die er manchmal hat. Der hat für mich damit viel ausgeglichen, dass er halt einfach, dass man merkt, dass er wirklich unbedingt gewinnen will. Ja. Und er hat einen Wahnsinnsarm. Also ich glaube, im Pro Day hat er 65 Yards aus dem Laufen. Ja, also auch jeder Wurf im Playbook ist bei dem drinnen, wie man schon so sagt. Und wir können nur kurz über seine Negatives reden. Er ist manchmal ein bisschen inconsistent im Short Game. Dass er halt einfach manchmal lazy ist und sie denkt, ja, okay, ich mache jetzt meinen Backfoot nicht perfekt und mache meinen Target-Step genau auf den Typen, wo ich hinwerfen will und mache einen schönen Follow-Through, sondern werfe einfach so, okay, flat-footed, ich stehe einfach und werfe, das ist eh kein schwerer Wurf. Und deswegen ist er da manchmal ein wenig inconsistent und misst einfach manchmal einfache Würfe, einfach weil er lazy ist. Also so ist zumindest meine Interpretation davon, dass er die manchmal wirft, einfach weil er einfach ein bisschen lazy drin ist.
Also,
dass du die auch viel mit beschäftigt.
Ja, extrem viel. Und für mich war die Interpretation eher, dass er bei jedem Wurf, weil er kein Natural Thrower ist. Also er hat nicht die Mechanics perfekt drin, ohne dass er drüber nachdenken muss. Was bei Fields krass ist, und was ein Problem bei der öffentlichen Wahrnehmung von ihm ist, ist, dass seine Mechanical Issues überhaupt nicht auffallen, wenn er einen Deep Ball wirft. Weil da gibt's keine Möglichkeit, er muss nicht nachdenken, wie er den wirft, weil du kannst ihn nur auf eine Art werfen, nämlich mit voller Kraft. Und dann sind seine Mechanics auch perfekt, weil ihm keine Wahl gestellt wird, wie er jetzt wirft, sondern er muss so werfen. Und dann ist er richtig gut. Und in einem Highlight-Tape siehst du halt einfach keinen Kurzpass, den er nicht anbringt, sondern da siehst du halt Bomben, die alle geil sind und perfekt geworfen. Und du siehst seine Running Ability. Und das schauen halt die meisten Leute. Und dann kommt dazu, wie du gesagt hast, er hat wahrscheinlich von allen Quarterbacks im Draft das beste Game von allen gespielt. Also Single Game Performance, die er gegen Clemson abgeliefert hat. So ein gutes Spiel hat keiner sonst im Draft gemacht. Und das sehen halt die Leute. Und deswegen ist die Perception halt so high. Aber wenn du, jetzt komme ich zu dem Negative. In der NFL ist die Realität, eine 10-Yard-In-Route oder eine Curl-Route zu werfen. Und wenn du da jedes Mal drüber nachdenken musst, wie du jetzt deine Füße stellen musst und das nicht einfach natural drinnen hast und wie du dann die Mechanics dafür haben musst und deswegen Würfe misst, die eigentlich die Realität sind, dann finde ich das halt einfach ein großes Negative, was du natürlich, woran du arbeiten kannst, aber was ihn für mich hinter andere Leute bringen würde, die deutlich natürlicher werfen, wie jemand wie Mac Jones. Weil ich einfach Angst davor habe, dass er mit den Standardwürfen in der NFL nicht zurechtkommt. Weil das so ein Riesending ist, was du fixen musst.
Ja. Aber ich denke, mit seiner Running Ability ist er immer einfach dangerous. Und die Defenses sind viel einfacher und er wird trotzdem, also ich bin mir mit seiner Mentality und wie er an Spiele immer rangeht, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass er eine gute Karriere hat. Und vielleicht ist er nicht die Nummer 3 in dem Draft, einfach weil er diese Mechanics nicht im Griff bekommt oder consistent genug hinbekommt. Aber ich denke trotzdem, dass er ein guter Quarterback ist, einfach weil ich das Gefühl habe, der liebt diesen Sport und will unbedingt gut drin sein.
Ja. Das war aber, der ist das perfekte Beispiel für das, was ich am Anfang meinte, dass es so elendig ist, dieses Jahr Ratings zu machen, weil du könntest Fields an 6 stellen, aber er könnte auch der beste Quarterback von allen werden in dem Draft. Easy. Ja. Was mir noch ein bisschen Angst macht bei ihm, obwohl er nicht vergleichbar ist mit den Spielern, weil er deutlich besser war und mehr geleistet hat, aber mir macht der Track Record von Ohio State QBs in der NFL einfach trotzdem Angst, weil du hast, ich lese einfach nur die Namen vor, also die in den letzten Jahren reinkamen, Dwayne Haskins, JT Barrett, Terrell Pryor und Cardale Jones. Also die hatten alle gute College-Numbers, sahen gut aus. Viele wurden auch höher gepickt, Haskins auch in der ersten Runde. Und die waren alle völlige Enttäuschungen, obwohl Johnny Haskins immer noch nicht aufgeben will.
Terrell Pryor hatte eine 1,000-Yard-Receiving-Season.
Ja. Quarterback. ja, aber bei Ohio State ist halt das Problem, du callst nie Protections. Du sagst nicht mal, wer blitzt. Also es gibt Plays, wo Justin Fields keine Ahnung hat, dass jetzt zwei Blitzer kommen und ist völlig überrascht davon. Er hat aber auch das Talent, halt die beiden aussteigen zu lassen und dann für 30 Yards zu laufen. Deswegen fällt es nicht so auf, aber das ist halt in der NFL eine sehr wichtige Sache, die ihr noch erstmal noch lernen musst. Also im College kriegst du halt alles gesagt vom Scheme. Also du weißt, wer offen sein wird. Zwei Leute liest du oder so oder nur eine Seite und dann machst du einfach den Wurf. Und das passiert halt auf gar keinen Fall in der NFL. Und das waren mir zu viele Negatives, die Realität in der NFL sind, so warum ich ihn jetzt nicht so hoch sehe.
Ja, ich bin auf alle Fälle gespannt. Aber für mich ist das einfach, das macht einfach Spaß zum Anschauen. Das war für mich auch so ein Eye-Test-Typ. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Positives in der NFL nicht trotzdem sein Spiel so vereinfachen, dass er trotzdem eine erfolgreiche Karriere haben wird. Ja, deswegen war er meine Nummer 3. Aber ich weiß, was du meinst und ich verstehe das mit dem Ohio State, dass die einfach eine sehr leichte, Quarterback-friendly Offense haben.
Ja, vielleicht ganz kurz dazu, dafür sind die Receiver halt geisteskrank gut, die immer und völlig NFL-ready, wenn die rauskommen. Was man auch sieht, wenn man mal googelt, wer aus Ohio State an Receivern rauskam in den letzten Jahren, weil die halt oft die Arbeit dem Quarterback abnehmen. Die müssen halt die Coverage lesen und anhand der Coverage ihre Routen ändern, manchmal während sie die Route laufen, was halt brutal ist. Aber das macht dich halt bereit für die NFL. Deswegen sind die alle in Year One auch meistens schon echt gut.
Auf alle Fälle. Gibt genug Beispiele dafür. Ja, yes. Aber ich fand, er hat trotzdem schon einiges mehr an Verantwortung getragen wie die anderen Quarterbacks, das man im Spiel öfters mal gesehen hat. Also ich fand, dem wurde er schon mehr zugetraut. Und ich hoffe, dass er in Georgia einfach davor Justin Fields hatte schon einige Reps, wo er quasi Protection ändern konnte und solche Sachen machen musste. Nicht so viele wie einige andere Quarterbacks auf alle Fälle, aber er hat trotzdem das Gefühl gehabt, dass das mehr war wie bei den anderen Ohio State Quarterbacks.
Okay, ja gut, das wollte ich gerade fragen. Also du meintest die anderen Ohio State Quarterbacks?
Ja, ja, auf
weil alle Fälle. Die anderen Quarterbacks im Draft hatten schon deutlich mehr. Also ja. Mond hat jede Protection gecallt. Mac Jones weiß ich es nicht genau. Aber ich weiß auch, dass Trey Lance, glaube ich, die Protection gecallt hat und auch Plays geändert hat. Auch wenn das Playbook nicht groß war, aber das hat er trotzdem die Aufgabe gehabt.
Ja, was er echt wichtig ist in der NFL, das Team ins richtige Play zu bringen.
Genau, außer du kannst es nicht machen, weil du keine Ahnung hast, welcher Defender jetzt wer ist, weil er die falschen Nummern trägt. Dann ist es schwer.
Ja, okay. Ich komme jetzt mit Nummer 2, bevor wir abrutschen. Ja.
Three is the mic. Okay, sorry.
Surprise to number 2, Trevor Lawrence. Ja, ich habe es einfach gemacht, weil Zach Wilson ist einfach mein Draft Crush seit Oktober oder so.
Boah, richtiger Hater bist du.
Ja.
Johnny hasst Lawrence. Nummer 2. Lawrence ist so scheiße für Johnny.
Ja. Wie man gehört hat, der ist nicht Nummer 1 und deswegen Abfall.
Ja, genau.
Nee. Nee, also ich glaube, man hat rausgehört, wie über Justin Fields rede und er ist vor ihm und das mit gutem Grund. Er ist, seit er im College Football ist, eigentlich immer der beste Spieler auf dem Feld. Hat als Freshman Clemson zum Championship gebracht und war da schon eigentlich der beste Spieler auf dem Feld. Ja, ich finde, das ist fast alles, was man über ihn sagen muss. Er ist riesig. Für mich ist er ein bisschen zu dünn, um so als generational Typ zu gelten. Ich finde, wenn man die anderen generational Quarterbacks anschaut, wie Elway oder Luck, die hatten halt alle genau die gleiche Größe, aber 20 Pfund mehr und waren einfach viel stabiler und trotzdem genauso schnell fast. Und der sieht immer ein bisschen, der sieht so ein bisschen skinny aus. Ja, das macht mir manchmal ein bisschen Angst. Und ja, ist aber trotzdem super Athlet, toll im Run-Game, hat er viele Keeper und so gespielt in Clemson. Also kann er vor allem an der Goal-Line, hat viele Rushing-Touchdowns einfach an der Goal-Line gemacht mit Keepern. Ja, im Vergleich zu meiner Nummer 1 finde ich, ist der Negative, dass er nicht ganz so creative ist, nicht ganz so viele unterschiedliche Arm-Angles hat, nicht ganz so viel Plays selber generated. Und die Clemson Offense hat ihm echt viel geholfen. Ich glaube, es war der Quarterback mit den meisten Greens von allen, die jetzt im Draft sind.
Auf jeden Fall, ja.
Und die Offense ist echt gut, aber er ist trotzdem auf alle Fälle den Nummer 1 Pick von den Jaguars wert. Ja. Und einfach crazy Talent in dem Draft.
Also,
dass so jemand auf Nummer 2 ist.
Ja, auf jeden Fall. Ganz kurz zum Clemson-Scheme. Ich habe es auch gehasst, wenn ich mir Defense-Spieler angeschaut habe. Und dann denkst du dir, ah geil, da gibt's ein Tape mit allen Plays gegen Clemson, das ist ja ein guter Gegner. Aber du kannst es einfach nicht beurteilen, weil das nicht realistisch ist. Also was willst du daraus sehen, wenn jedes zweite Play einfach ein Screen ist? Also es ist wirklich anstrengend. Und Lawrence hat es perfekt gemacht. Und der Unterschied ist halt bei ihm, es gibt viele Offenses im College, wo du ihm das als negativ ankreidest, dass sie nur Screens geworfen haben. Aber er hat so oft gezeigt, dass er eigentlich jeden Throw machen kann, den es gibt, dass das bei ihm eigentlich kein großer Concern ist. Das Einzige, was mich bei ihm ein bisschen stört, ist, dass er ein inconsistent Thrower ist. Also er bringt nicht jeden Ball immer gleich an und manchmal wobbelt der Ball halt. Also er kriegt ihn schon dahin, wo er hin soll meistens, aber es ist jetzt nicht immer ein schöner Ball. Und manchmal ist er halt dann auch nicht da, wo er sein muss. Und ich glaube, da hat er auf jeden Fall noch Verbesserungs... Also er hat sogar noch Luft nach oben, obwohl er halt jetzt schon echt gut ist. Und ich glaube auch, dass er das freischaltet, weil der Bock drauf hat. Also der liebt Football.
Witziger Side-Note, da gab es voll die Aufregung über den. Der hat, glaube ich, bei Sports Illustrated oder so hat er ein Interview. da war, wie nennt man die Bildschlagzeile? Ja, er hat keinen Bock auf Football und er will nicht great sein, weil er gemeint hat, er hat halt keinen Chip on his shoulder, weil warum sollte er auch? Der war als Freshman.
Er war immer der Beste.
Ja. Er war als Freshman National Champion, war immer Starter. Also, woher soll Chip on his shoulder kommen? Er hat seit 3 Jahren wird gesagt, er ist Nummer 1 Pick. Also, woher sollte der auch kommen? Der völlig normal.
Er hat auch in der Highschool war es ja sogar schon so. Er war 2 Jahre bevor er rauskam schon der Nummer 1 Quarterback in the country oder so. Und der wird ja also vergöttert da unten im Süden.
Ja. Perfekt für die Jaguars.
Ja.
Also, woher soll es auch kommen? Warum sollte er den haben? Warum sollte er sie den einreden? Und er hat das dann nachher nochmal klargestellt, dass halt einfach seine Motivation woanders herkommt, aber er liebt trotzdem Football und er hat richtig Bock drauf. Das Einzige, was ja für mich vielleicht so ein bisschen Ding war, dass er gesagt hat, das ist natürlich immer schwer, aber du willst ja das Quarterback eigentlich jemand, der sein ganzes Leben für Football aufgibt und immer der Erste und der Letzte im Building ist und immer Bock drauf hat. Und
das ist er, glaube ich, auch.
Ja. Aber er hat da gemeint, es gibt für ihn ein Leben außerhalb von Football und das ist schon eine Aussage, die halt natürlich völlig normal ist und für jeden Menschen normal sein sollte, aber als Quarterback irgendwie trotzdem, das Erste ist, das du hören willst. Es wurde total über aufgeblasen, aber das war das Einzige, das ich aus dem Interview irgendwie mitgenommen habe, wo ich mir gedacht habe, so, okay.
Instant Nummer 2.
Ja, Instant Nummer 2.
Ist auch krass, dass er sich sowas traut halt, ne? Also einfach einem Reporter zu sagen, für mich ist es okay, wenn ich morgen aufhören muss, Football zu spielen. Ich habe andere Sachen, die ich toll finde im Leben. Hat er schon Eier gezeigt.
Ja, voll geil eigentlich auch. Aber halt auch wieder bei Justin Fields, der keinen Grund dazu gegeben hat, wird gesagt, er ist nicht so der Football-Guy. Ein Typ, der gebrochenen Rippen Football spielt und Championship-Game macht und kaum laufen kann und aus dem Rollen wirft, über dem wird gesagt, ohne irgendeinen Hintergrund, ja, der hat keinen Bock auf Football und kein richtiger Leader.
Und mit Epilepsie Football spielt.
Ja.
Also was diese Woche noch rausgekommen ist. Also das finde ich auch so affig, wenn du musst dir nur das Spiel gegen Clemson anschauen und einfach den Mund halten, wenn du das jemals gesagt hast, über Fields. Also es ist wirklich absoluter Quatsch. Und er ist so ein krasser Competitor, dass der keinen Bock hat, schlecht zu sein. Also der wird sich nicht damit zufrieden geben, Schlechte der NFL zu sein, sozusagen.
Ja, sind wir wieder bei den NFL-Narratives. Das wollten wir heute hören und deswegen ist es jetzt so. Aber ich finde die Leute, wir hatten auch ein ganz cooles Interview, Side Fact, wo wir auch drüber geredet haben, wie wichtig das eigentlich ist, dass man ein Interview mit den Leuten führt, damit man die einfach kennenlernt. Das können wir natürlich nicht. Die wollen nicht mit uns reden. Wir haben alles versucht, aber hatten keine Zeit für uns. aber dann kann man einfach nicht sagen, wie er auf dem Feld so ist und was er da so zeigt, das kann man beurteilen. Aber man kann nicht sagen, wie er sich in Interviews verhält und wie viel er davon zeigt.
Ja. Also du hast das ein bisschen falsch gesagt. Wilson, Mond und Lawrence haben eigentlich zugesagt, aber ihre Agents haben dann gesagt, dass sie das nicht machen wollen. Also sie haben gesagt, sie lieben Football Talk und sie würden saugern mitmachen, aber es wurde ihnen leider verboten.
Ja.
Also nur um bei der Wahrheit zu bleiben, du musst es jetzt nicht nicht kleinreden. Willst du gleich zu deiner Eins kommen, wenn keiner mehr eine Frage zu Lawrence hat?
Nee, passt. Zach Wilson. Ich glaube, wir haben, bevor wir jemals darüber geredet haben, einen Podcast zu machen, habe ich irgendwann im Oktober oder so, also mal nachschauen, ein Video von einem Spiel, so Zach Wilson versus oder so rausgesucht, das mir zufällig angezeigt wurde. Und ich habe da schon irgendwie gesagt, so, ich will den bei den Niners, mein Draft.
Ja.
Und das hat sich seitdem nicht geändert. Ich liebe diesen Spieler. Ich habe dann schon gemeint, ja, ein 13 und das oder ein 12. Aber ich glaube, das kann man mittlerweile vergessen. Der hat, die Media hat aufgeholt und ist auf meinen Stand der Dinge gekommen. Und hat eingesehen, wie gut der ist.
Wie bei mir mit Jalen Phillips. Wir sind einfach der Media immer voraus.
Wir sind die Informationsquelle gewesen.
Genau.
Wir wurden abgehört, wie wir wissen. Da kommen dann die Informationen her. Nee, also für mich einfach, ich liebe diesen Typen und ich liebe einfach zuzuschauen, wie der Football spielt. Macht einfach so Spaß zu sehen, auf welche verrückten Ideen der einfach kommt. Und der hatte natürlich die BYU-Offense, die diese Saison eher die schlechteren Gegner hatten, weil sie mit Corona ihren eigentlichen Schedule nicht hatten, weil sie keine Interconference-Games spielen durften und deswegen hatten die halt einen eher den Weak-Schedule, das wird ihm immer ein bisschen vorgehalten, aber der hat so viele Plays gemacht und gezeigt, wie er in Tight Windows einfach wirft, einfach weil es ihm quasi egal ist. Und er hat so viele unterschiedliche Angles gezeigt. Ich glaube, fast jeder hat den Pro Day Throw gesehen. Im Rollen gegen die Laufrichtung, im Springen und einfach perfekt im Lauf. Jeder, der das mal versuchen will, viel Erfolg. Vor allem in der Ausführung einfach unmöglich für einen normalen Menschen. Und einfach sein Spielstil an sich, immer wenn es geht, will er eine Bombe werfen. Die sind dann, gibt seinen Spielern einfach immer einen Shot auf den Ball. Er ist ein klasse Athlet, also wirklich surprising fast, wenn er mal selber läuft. Sassi, nicht wie beim Vergleich zu Mont, der halt einfach immer das Gefühl hat, okay, nächster Read, ich bleibe in der Pocket, sondern der hat das Gefühl, oder ist er lane und die kann laufen und dann gibt er Gas und macht 50 Yard Plays. Ja, einfach unfassbar spannender Spieler einfach zuzuschauen und zu sehen, wie er Football spielt. Und in den Spielstil translated finde ich mittlerweile einfach 1:1 in die NFL, weil du einfach oft Plays machen musst. Ja. Und ich glaube, ich fange zu weinen an, wenn er auf Nummer 3 runtergeht. Und ich fange noch mehr weinen an, wenn die Niners ihn dann nicht nehmen.
Nee, das kann ich mir nicht vorstellen, weil er einfach so ein krasses, also er ist so ein krasser Fit für das Scheme halt auch einfach noch.
Ja.
Da so bist du, glaube ich, auch drauf gekommen.
Ja,
Am Anfang.
BYU spielt fast die gleiche Offense wie die, also er spielt eine ähnliche Offense wie die Niners mit viel Outside Zone Run und dann Bootlegs draus. Also er hat, finde ja, gemeinsam mit Justin Fields den besten Arm aus dem Laufen. Also Justin Fields wurde auch viel rausgerollt und viel mit Absicht quasi die Pocket nach außen versetzt, dass er aus dem Laufen werfen kann. Einfach weil er ein Athlet ist und dann er selber laufen kann, wenn es eng wird. Aber Zach Wilson hat einfach, dass jeder Ball aus dem Laufen immer perfekt. Einfach traumfit für die Niners Offense.
Was ich zu dem, was ihm oft als negativ angerechnet wird, dass er bei BYU gespielt hat, das finde ich immer voll das bescheuerte Argument, wenn man sich mal die Colleges anschaut, aus denen die meisten NFL-Quarterbacks sind. Keine Ahnung, ob es jetzt die jetzigen Quarterbacks sind. Wir haben vorhin schon über Josh Allen, Carson Wentz geredet, die so 1AA gespielt haben. Was eigentlich so fast Division 2 ist, so vom Gefühl her, im Gegensatz zu SEC. Oder ob es in der Vergangenheit, keine Ahnung, Russell Wilson hat bei Wisconsin gespielt, was jetzt echt kein College für, also was jetzt ein krasses College ist. Oder lass es John Elway und Andrew Luck, die aus Stanford kamen, ist auch kein krasses College. Dann ich glaub, hast du
Rogers bei UCLA, war doch bei UCLA,
ja, genau. Oder? Bei UCLA und dann du hast Fitzpatrick, der in Harvard war. Du hast Phil Simms, was schon ewig her ist, aber der war bei Morehead State. Kein Mensch kennt dieses College. Also ich finde, das ist jetzt kein großes Argument gegen ihn. Vor allem, weil er auch gute Competition einfach hatte on tape.
Ja, ich denke mal, das Einzige, was halt der Unterschied ist, die waren halt bei schlechten Colleges, haben aber gegen krasse Colleges gespielt. Man hat das Gefühl, sie mussten das dann machen. Und bei BYU war es halt dieses auch so, dass er halt oft einfach ewig Zeit hatte, weil der O-Liner den Pass-Rush einfach an die Seitenlinie gestellt hat. Und man hat immer das Gefühl hatte, so wie realistisch translated das, aber der hat ja viele Plays, wo man einfach gesehen hat, das ist 1:1 das gleiche wie in der NFL. Er braucht da, ich glaube, das hat Sims mir erzählt, den wenigsten Platz zum Werfen, also ganz viele, die in seinem Gesicht sind, kann er quasi ihm nach hinten fallen, nur den perfekten Ball werfen. Ja. Und hat einfach den Sidearm im ganzen Draft. Was einfach, also den Patrick Mahomes Arm, vor allem im Screen Game, die haben ganz viele Running Back Screens gespielt, wo der Running Back am D-Liner vorbeiläuft und dann hinter ihm quasi stehen bleibt und Zach Wilson musste dann quasi irgendwie den Ball um den rumbringen und da hat er einfach immer irgendwie einen Weg gefunden, seinen Arm so zu platzieren, dass der Ball da rumkommt und das sah teilweise echt verrückt aus. Aber also sowas brauchst du in der NFL auch manchmal einfach.
Oder ich verstehe die
Patrick Playbook noch viel mehr.
Ich verstehe die Patrick Mahomes Comparison von den Arm-Angles her, aber ich finde, das ist immer unfaire Comparison für ihn, weil er einen krassen Arm hat und der ist schon special, die Angles, in denen er werfen kann. aber sowas kann halt Stafford auch, aber der hat halt auch einen Elite-Arm, aber ist jetzt nicht so geisteskrank wie Patrick Mahomes. Ich glaube, da tut man ihm keinen Gefallen, wenn man ihn damit vergleicht, weil er auch ihm, finde ich, nicht ähnlich genug ist bei den anderen Würfen. Und ich glaube, dass er einen richtig krassen Arm hat und es wäre auch mein Quarterback 1 gewesen, aber diesen Vergleich mag ich nicht, nur weil halt beide Underhand throwen können, wenn sie Bock drauf haben, weil das halt andere Quarterbacks in der NFL auch können. Also Cam Newton hat das auch schon gemacht. Ja. Und der ist jetzt wirklich kein krasser Thrower.
Ja, mein Gefühl für die Comparison ist gar nicht so dieser Sidearm, sondern dieses, wie er in der Pocket sie bewegt und wie er im Rausrollen immer nur den freien Mann sucht und verrückte Würfe versucht. Und ich finde, das sind zum Beispiel Sachen, die Stafford die nicht so macht oder nicht so traut.
Ja, auf jeden Fall.
Also mich hatte er, als er an der Sideline den Typen einfach gehördelt hat im Vollsprint und danach einfach an der Sideline so da stand, ja, war jetzt eigentlich nichts Besonderes. Fand ich richtig geil. Aber ansonsten auch natürlich von seinem Throwing impressed und aber auch, dass der NFL ready ist auf jeden Fall.
Und eine einzige. Ich finde, der sieht einfach aus wie ein Quarterback. Also wie ein Highschool-Quarterback.
Ja, genau. Ich wollte über dieser,
der Witz über ihn. Der Zach Wilson sieht aus wie der Schauspieler, der Zach Wilson in einem Film über ihn darstellen würde.
In einem Disney-Movie.
Disney-Film.
Ja, in einem Highschool-Disney-Film. Ja. Also Zach Wilson schaut wirklich aus wie 14. Ist echt witzig. Und da, witzig. Da kann man vielleicht auch direkt anknüpfen mit dem dicksten Negative, das ich für ihn habe. Und auch somit das Einzige, aber das ist auf jeden Fall seine Size. Also er ist 6'3", glaube ich, aber nur 210 oder sowas. Und er ist einfach schmal. Und er hatte auch schon Injuries. Ich glaube, es war Schulter und Hand.
Ja.
Und da hätte ich am meisten Angst vor seiner Size, weil er einfach ein skinny Typ ist. So, das kann auch gar kein Problem sein am Ende des Tages, aber er schaut nicht aus, als wäre jetzt der buffste Typ oder als könnte er jeden Hit einstecken. Ja. Also hätte ich schon ein bisschen Schiss immer, wenn er einen Hit abbekommt.
Vor allem war es sogar Throwing Shoulder Injury, aber vor der letzten Saison schon. Und man hat ja gesehen, wie er die Saison damit werfen konnte. Aber die gehört auf alle Fälle angeschaut und geschaut, ob die vielleicht irgendwann nochmal zwickt oder nochmal was gemacht gehört. Vielleicht ist das ja der Grund, warum er für die Jets slippt.
It's gonna happen.
Talk it into existence.
Aber man hat auch total gesehen, wie das ihn in 2019 gestört hat und gehindert hat und 2020 halt komplett ausgeheilt war und er wieder absolute Piss-Missiles jedem um die Ohren gehauen hat. Ja. Also ich glaube, das sollte kein Problem sein. Und wo wir schon dabei sind, Aaron Rodgers ist jetzt zum Beispiel auch nicht der buffste Typ. Also der ist auch im Vergleich zu anderen Quarterbacks auch ein Hemd und hatte deswegen aber auch schon halt eine Injury, wenn ein D-Liner auf ihn drauf fällt. Aber es ist jetzt es hindert dich jetzt nicht daran, eine lange NFL-Karriere zu haben, wie man bei Rodgers sieht. Ich meinte nur, dass das ein Negative ist, was real ist, nicht so wie die Competition oder so.
Du wolltest gerade Aaron Rodgers verteidigen.
Ja, Roman, ich will es auch noch hören.
Ja, also ich weiß nicht, es gibt genügend fette Quarterbacks, die sich das Collarbone breaken oder ins ACL reißen. Also
das ist fair.
Ich weiß nicht, ob man da jetzt direkt drauf schließen kann. Also klar, es hilft schon, wenn man ein bisschen thick ist, einfach um diese alltäglichen Hits zu nehmen, aber vom ACL ist einfach keiner gefeilt, da fällt dir einer dumm ins Knie. Da.
Nee, also das hätte ich niemals gesagt. Also ich habe, also auf gar keinen Fall.
Ja, und
also vor ACL schützt dich gar nichts. Ich meine, ich bin der krasseste Athlet auf der Welt und ich habe schon OPs hinter mir. Nein, ja, Spaß. Aber nee, das würde ich auf keinen Fall. Ich meine sowas wie Collarbone, wenn halt jemand auf dich drauf fällt oder so. Ich glaube, das sind schon Sachen, die mit der Size zu tun haben können, nicht müssen.
Das stimmt schon.
So ein Typ wie Big Ben hatte dasselbe. Immer wieder
Schulter. Ist jetzt auch verboten sowieso, ne?
Ja.
Ab jetzt nur noch Two-Hand-Touch für Quarterbacks.
Ja. Yes, nice. Zach Wilsons Karriere wurde gerettet. Nee, passt. Habt ihr noch irgendwelche Quarterbacks, die euch besonders gut gefallen haben, die jetzt nicht in meiner Top 6 waren?
Ich fand, Ich fand den Mills-Typen, der gerade ein bisschen Hype bekommt, ich habe ihn mir angeschaut wegen dem Hype, ich fand den echt interessant. Also der wirft halt echt schöne Spirals. Also es ist, du merkst, dass er sich nicht unwohl fühlt beim Werfen. Also das ist schon mir echt immer wichtig. Und du siehst aber gleichzeitig, dass er keinen starken Arm hat, weil alles so Highlights für 20-Yard-Throws sind. Aber ich habe auch, ein Play war, glaube ich, von der Mittellinie oder so ein 50, 55 Yarder, also den kann er schon werfen. Und dann dachte ich mir, keine Ahnung, der könnte halt so eine Story sein, wie so ein Kirk Cousins, den niemand auf dem Schirm hat, aber dann halt trotzdem eine echt gute Karriere hat. Also Kirk Cousins war damals ein Third Rounder und weiß ich nicht. Einfach, dafür habe ich auch nicht genug geschaut. Das war einfach nur so die Assoziation. Wenn du so ein Natural Thrower bist, kannst du auf jeden Fall was draus machen in der NFL.
Ja. Ich glaube, ihr habt mir geschrieben, meine Aussage war einfach Designated Backup. Das glaube ich so.
Ja, das war witzig.
Das ist einfach genau der Typ, den jedes NFL-Team eigentlich will, aber das Gefühl hat, der reicht mir nicht, um Spiele zu entscheiden.
Mhm.
So hat mir sein Tape immer für mich so ausgesehen, dass man das Gefühl hat, so ja geil, da fehlt irgendwie was. Und so ein Typen will jedes NFL-Team, man hat immer das Gefühl, ja okay, wenn jetzt mein Starter irgendwie ausfällt, bin ich ready dafür, aber...
So Fitzpatrick 2.0 mit derselben College sogar. Weil die waren ja beide in Stanford.
Nee, nice. Fitzpatrick war Harvard.
Ah,
stimmt, ja.
Aber ähnlich.
Ja, ähnlich. College war es nicht. Ja, genau.
Ja.
Athlete Academics. Genau das, was du gerade gesagt hast, fand ich witzig, weil das ist exakt das, was halt Leute auch über Kirk Cousins damals gesagt haben. Der Arm reicht nicht, dass er Difference Maker ist und deswegen ist er nur Third Rounder. Und genau solche Quarterbacks, denke ich einfach nur, was die Geschichte gezeigt hat, schaffen es dann oft mit dem richtigen Willen und weil sie in anderen Sachen einfach echt gut sind.
Ja,
alle Fälle. Und Kirk Cousins Arm, siehst du, wie er bei Minnesota die letzten Jahre spielt, reicht mehr als genug, um in der NFL auch Teams tief Angst zu machen.
Ja. Aber man hat trotzdem immer das Gefühl, genügt mir Kirk Cousins oder brauche ich irgendwie einen Upgrade. Ja. Das ist immer dieser Gedanke, der irgendwie so mitspielt, wenn einfach diese Elite-Trades da fehlen.
Ich finde letztes Jahr nicht, aber in allen Jahren davor auf jeden Fall. Ja. Definitiv. Der ist immer genau an der Cusp, wo du dir denkst, könnte ich einen besseren Quarterback haben. Sorry, Roman, was wolltest du sagen?
Ich find's nur krass, wie loaded dieses Jahr die Quarterback-Class ist. Also im Vergleich zu letztem Jahr, wo man halt so zwei, drei hatte, die gut sind, und dieses Jahr sind es potenziell sechs oder so, die in der ersten Runde gehen und auch berechtigt. Ist schon echt crazy.
Vor allem hast du einfach fünf Top 10 Quarterbacks. Das finde ich so absurd. Also die ganzen Quarterbacks dieses Jahr, auch Kellen Mond würde ich da sogar mit reinnehmen. Wir haben sechs Quarterbacks, die in ganz, 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 ganz vielen anderen Draft Classes der erste Quarterback wären. Also das finde ich so brutal, wie loaded die Classes. Da hast du vollkommen recht.
Ich habe mir die alten Draft Classes angeschaut und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, wie scheiße die NFL, also die 2019 Quarterback Draft Class war. Du hast Kyler Murray an 1-1, dann hast du Daniel Jones an 6 und dann Dwayne Haskins an 15. Und es war es an Quarterbacks in der ersten Runde.
Ja. Wer war in der zweiten? Irgendeiner war doch aus dem Jahr noch, der jetzt.
Drew Lock?
Drew Lock, ja.
Drew Lock, stimmt, ja, genau.
Ja, aber so Jahre.
Aber gibt immer die 2013er Draft Class, glaube ich.
Genau.
Da war der erste Quarterback EJ Manuel oder so.
Ja, genau. Oder so Jahre, wer war der Vikings? Christian Ponder oder so.
Ja.
So Draft Classes, wo es keinen Quarterback gibt, aber weil du ein Quarterback nie die Team bist, nimmst du halt trotzdem einen in der ersten Runde, weil du dir denkst, okay, das ist der beste Quarterback im Draft. Aber es heißt halt nichts, wenn die Draft Class scheiße ist. Und jetzt hast du halt einfach eine Draft Class mit sechs Quarterbacks. Das ist absurd. Das hatte ich noch nie, seit ich die NFL verfolge. Und auch, ich habe auch mir ganz viele Draft Classes alte angeschaut, wo ich noch gar nicht die NFL verfolgt habe, weil es halt witzig ist, mal anzuschauen. Und da war nie so eine Class, mit der du es vergleichen kannst. Nie.
Die mit Lamar Jackson und Josh Allen war vergleichbar gut.
Ja, und Baker Mayfield vielleicht, Gianluca Nessola.
Das waren nicht fünf.
Ja.
Voll. Aber da war ja auch noch.
Aber selbst da
war Rosen war da auch dabei, oder?
Ja, aber selbst da war das
Johnny Josh
Talent nicht so krass. Niemals.
Ja, Ja, Lamar Jackson war vorletztes Jahr MVP, also.
Ja, aber du, nee, ich meinte, während in der Draft-Class, ja. Bevor du wusstest, wie ja. sie werden. Also du hattest auch keinen clear number one Superstar, von dem jeder seit Jahren weiß, wie es ist, wie du in der Class hast.
Auf alle Fälle, ich glaube, da sind wir uns einig, dass die Draft-Class echt gut ist. Ja. Und ihr habt nur einen richtigen Sleeper. Über den haben wir auch schon mal gequatscht. Newman, Jamie Newman von Wake Forest, war transferred zu Georgia und war dann Opt-out. Wird ihm so ein bisschen vorgehalten, dass er die Competition vielleicht verloren hat gegen JT Daniels, glaube ich, ist es bei Georgia. Weiß man nicht, gab er Reports, dass einer in seiner Familie quasi an Covid gestorben ist und deswegen hat er Opt-out gemacht. Kann man nicht sagen, keine Ahnung, muss man in einem Interview rausfinden. Aber der Typ, dem seine Highs sind die highest im NFL-Draft. Also im
so wie Laramie Tunsil Highs.
Wow.
Wow. Nee, aber der, wenn alles, was er kann, zusammenpackt und in ein Play reinsteckt, dann ist er off the charts einer der besten Quarterbacks im ganzen Draft. Aber genauso viele Plays sind halt einfach schlecht und das ist so ein richtiger. Das ist einfach so ein All-Tools-Guy. Da, wo du, wenn du einen guten Quarterback-Coach hast und den vielleicht 2-3 Jahre auf dem Roster haben kannst, kann der richtigen Surprise-Quarterback werden, der einfach irgendwann quasi aus dem Nichts kommt und einfach Starter wird in der NFL, wenn er alles zusammenbekommt und ein richtiger Workout-Warrior ist. Aber der hat auf alle Fälle die Tools, um ein krasser NFL-Quarterback zu sein.
Also du hast mir vor dem auch schon vor Ewigkeiten vorgeschwärmt, bevor die Niners hochgetradet sind und dass der besser ist als Mond und so. Und du meintest, du würdest den voll gern auch für die Niners haben, dass sie mit Garoppolo bleiben und ja. Dann jemand anderen in der First Round nehmen, weil du keine Quarterbacks aufgeben kannst. Nein, Spaß. Aber weil das halt, du musst ja keinen Quarterback in der ersten Runde nehmen, wenn das nicht wert ist oder sowas. Aber das war dein Plan, falls sie keinen in der ersten Runde nehmen, dass sie dann den nehmen. Und dann habe ich mir das Tape angeschaut und ich war echt enttäuscht, muss ich sagen. Also ich finde, der wirft so komisch und hält auch den Ball komisch und ich habe da gar nichts gesehen. Aber jeder sagt genau das, was du auch sagst, dass er halt so ein krasses Project ist, aber wo halt echt viel rauskommen könnte. Aber ich bin halt gar kein Fan von solchen Quarterbacks, weil ich keinen Bock habe, so viel Energie da reinzustecken. Vor allem, wenn du in der NFL siehst, wie wenige Teams eigentlich wirklich Ahnung haben von Mechanics und wie du die fixst und die Footwork und sonst was. Ich meine, Shanahan ist der beste Offense-Coordinator vielleicht in der Liga und schafft es nicht, Garoppolos hässliche Footwork in 4 Jahren zu ändern. Und davor war Garoppolo bei den Patriots unter Brady, der vielleicht krasseste Typ, der an seiner Motion sonst was arbeitet.
Ja.
Also deswegen, du denkst immer, das finde ich so krass, bei allen Positions wird das Coaching besser, wenn du in die NFL kommst. Ich wette auch, das QB-Coaching ist besser, aber es kann jetzt dass NFL-Teams nicht den Quarterback dazu zwingen oder halt bezahlen, dass er in der Offseason an seinen Mechanics arbeitet. Das würde so vielen Quarterbacks helfen. Ich finde das so krass, dass das nicht gemacht wird. Und du siehst bei Josh Allen zum Beispiel, was das für einen Unterschied macht. Wie kacke der in den ersten 2 Jahren, was seine Accuracy angeht, war. Dann macht er in der Offseason mal richtig, steckt da richtig Arbeit rein, geht zu einem guten QB-Guru und arbeitet an seiner Throwing Motion und den Mechanics und ist einfach MVP-Level, geisteskrank guter Quarterback jetzt.
Also mich wundert es auch nicht, dass man so Reports hört, dass die ganzen QBs das machen, nachdem man halt gesehen hat, was es bei Josh Allen gebracht hat. Weil als der aus dem College kam, hieß es immer, dass der kann nur tief werfen und seine Genauigkeit ist halt absurd scheiße. Und dass der dann, ich glaube, der hatte ja an die 70% Genauigkeit oder mehr. Und das ist halt schon krasse Steigerungen, die er da gemacht hat. Also ich meine, als Quarterback in der NFL hast du doch so von selber auch das Interesse, einer der Besten zu sein auf deiner Position, dass die das halt nicht machen.
Ja, genau. Das verstehe ich auch nicht. Naja. gutes Thema noch für die Offseason.
Ja.
Johnny, du hattest, glaube ich, noch den einen anderen Quarterback.
Florida Quarterback. Der hatte Early Buzz, würde ich mal fast sagen. Das war so der erste, der den Spot dahinter quasi eingenommen hat, so auf Nummer 6. Kyle Trask von Florida, einfach weil er in der SEC Touchdown-Leader war, mit, glaube ich, 50 Touchdowns oder so. Ja. Das war der Quarterback, das ihr einfach nicht gesehen habt. Der hat, glaube ich, ein bisschen den Bass verloren mittlerweile, aber das ist für mich das ist Mac Jones, der sich in der Pocket nicht bewegen kann und dabei, oder nicht scramblen kann oder nicht Plays extenden kann und dazu die Gaps zum Upsteppen und so nicht so findet wie Mac Jones, also einfach wie so eine Statue in der Pocket steht. Und die Florida Offense war einfach Elite und er konnte einfach immer zu Pits werfen. Aber da hat mir einfach irgendwie gefehlt, dass er Trades sagt, die Trinschläden. Und er war sneaky inaccurate. Also man hatte immer das Gefühl, ja, okay, der Ball war gefangen, aber es war immer so, ja, okay, ein bisschen Rücken, er konnte nicht weiterlaufen. Ja, okay, der Typ musste jetzt diven, er konnte keine Yards auf der Catch machen. Ja, okay, der war gefangen, aber er war zu spät, er musste direkt out of bounds. Und es war immer so, wo man das Gefühl hatte, so komm, bisschen schneller, bisschen früher, bisschen Anticipation, bisschen genauer, dann machen die statt 50 Touchdowns 65 und das hat sich alles so angesammelt, dass ich das Gefühl hatte, das sind jetzt mit Florida Receivern Completions in der NFL gegen NFL-DBs, ist halt ein Pick. Ja. Und deswegen habe ich das Gefühl gehabt, sein Game ist das am wenigsten in die NFL translated.
Ja, Sims, glaube ich, meinte auch, dass er eigentlich nur Fades werfen kann. und weil er da einfach mehr Room for Error hat und dass er alle wirklichen NFL-Throws nicht hat. Und das kann man auch ein bisschen erkennen. Ein ganz gutes Beispiel.
Ja, dass die NFL einfach Basics und Curls quasi sind, also so Ins und Curls, wo Leute sie in freie Windows setzen. Und es gibt einige auf Tape von ihm, wo er so Curls wirft, aber den Receiver einfach auf den Knöchel wirft oder so, dass er springen musste und den Ball nicht fangen konnte, weil er einfach ein Yard innerhalb von ihm war. Ja. Und es kann natürlich ja sein, dass die Receiver nicht on the same page waren wie er, aber man hat immer wieder gesehen, dass er sie quasi über sich selber geärgert hat. Und man gemerkt hat, er hat jetzt den Ball nicht genau dahin gebracht, wo er jetzt hinwerfen wollte. Und das sind Sachen, die du in der NFL einfach haben musst.
Er hat auch geisteskranke Receiving Weapons.
Ja.
Also das sagen ja auch viele, dass das vielleicht einfach der Grund für seine krassen Stats ist. Also dass er nicht total scheiße ist, aber dass er halt einfach ultra viel Hilfe hatte und die halt die Plays gemacht haben und nicht er.
Da spannend, wie groß der Unterschied zwischen College und NFL manchmal sein kann.
Ja, ultra.
Und wie schlecht er wahrscheinlich in einem Jahr aussehen, weil er ist das dann der beste Rookie-Quarterback war oder so.
Wer?
Trask? Nein. Ach, ich glaube nicht, dass Trask
könnte total einfach, könnte es einfach Land sein. Also easy könnte es Land sein.
Ball Prediction, der bei den Niners rauskommt wird.
Ja, das finde ich das Witzigste an der Niners-Diskussion. Die können wir jetzt vielleicht kurz nochmal aufmachen. Dass der Quarterback, der zu den Niners kommt, keine Ahnung, egal wen die nehmen, der wird eh krass, weil die Offense krass ist und ihm sau hilft. Und die werden auch viele Wins haben, was auch immer vielen Leuten wichtig ist, um zu sehen, wie gut ein Quarterback ist.
Ja,
das obwohl es eher zeigt, wie gut ein Team ist. Und sein Team ist halt einfach krass bei den Niners. Deswegen.
Ja. Vielleicht ganz witziger Fun Fact, RG3 war Shanahans erster Quarterback als Offense-Coordinator oder der bei den damals noch Washington Redskins, jetzt Washington Football Team. Angefangen als Offense Coordinator, oder? Das war so seine erste OC-Station.
Ja. Ja. Und da war sein Dad Head Coach.
Davor war genau, er Pitch Boy unter Gruden.
Ja. Und da hat er, sein erster Quarterback war quasi RG3, war Rookie of the Year in dem Jahr, wo Andrew Luck rauskam. Oder? Das war dieselbe Saison.
Ja.
Andrew Luck 1, RG3 2.
Ja, genau.
Und Luck war, glaube ich, sogar A in den Playoffs. Und trotzdem war es RG3 Rookie of the Year. Und
Kirk Cousins Runde 3.
Ja.
Nur ganz kurz, wie grausam geführt das Washington Football Team ist. die haben hochgetradet zu 2 ohne ihrem Head Coach und Offense Coordinator. Also der Head Coach war damals der Vater von Shanahan, Mike Shanahan. Sie haben ihrem Head Coach nicht mal Bescheid gesagt und der GM und der Owner haben einfach hochgetradet auf 2, obwohl die beiden nicht mal RG3 haben wollten. Und dann haben die Shanahans sich furchtbar aufgeregt und gesagt, ja, dann wollen wir wenigstens Cousins haben, weil der gefällt uns wirklich und der passt zu unserem Scheme. Und dann haben sie Cousins genommen und ich glaube, die wurden auch gut bestätigt im Nachhinein.
Ja, wobei RG3 war verletzt, der war halt trotzdem, wenn die einfach
aber deine Rookies, wozu du gerade kommen wolltest, warum die so krass war halt wegen Shanahan.
Genau.
Ja.
Ja, auf alle Fälle. Und deswegen habe ich einfach das Gefühl, egal was für ein Quarterback, ja, der war einfach immer gut. Mit Matt Ryan hat er auch eine MVP-Season, aber wenn es ein ganz anderer Spieltyp ist, und mit Cousins war der ja echt gut. Also da kann
er mit Johnny Manziel die Browns fast zu einem Winning Record gebracht, oder was war das? 7-9. Die ganzen Jahre, wo die Browns immer 1-15 waren, also so richtig grausam, die hatten ein Jahr Shanahan als Offense Coordinator und hatten nur Rotz auf Quarterback, unter anderem Johnny Manziel, den er wieder nicht haben wollte, den einfach der Owner gedraftet hat, weil es ihm Penner gesagt hat, dass er das machen soll. Echte Geschichte. Ein Obdachloser hat dem Browns Owner gesagt, er soll ihn picken. Und da hat er sogar geschafft, 7-9 zu gehen, was brutal ist, und die Offense war echt gut mit ihm. Oder in Houston, die Offenses waren immer krass unter ihm.
Matt Sharp.
Ja, also er kann wirklich mit jedem Quarterback arbeiten. Ich musste nur kurz ein bisschen ranten über schlechte Teams und wie gute Headcoaches in der NFL, kann es nicht netter sagen, gefickt werden von schlechten Ownern und schlechten Decision-Makern.
Ja. Deswegen hast du ja Brian Ballard genommen und Nate Shanahan als Coach. Im Would You Rather, oder? Hast du? Oder hast du Shanahan genommen? Schon, oder? Du hast Ballard genommen.
Ich hab den GM genommen, weil ich mir dachte, dass der Coach das nicht ausgleichen kann, wenn der GM so beschissen ist.
Ja.
Ah, ja. Nee, nice, also ich bin ja selber der größte Shanahan, der größte Shanahan-Fan und Verteidiger und hoffe sogar, obwohl ich den meisten Niners-Fans, die ich als Freunde habe, nicht gönne, dass sie wieder was geschenkt bekommen. Aber ich gönnt's einfach Shanahan so krass, dass er endlich mal wieder mit einem Quarterback spielt, der wirklich gut ist und dass er alles spielen kann, was er will in seiner Offense und in seinem Scheme und dass er sich nicht so zurückhalten muss und dass er irgendwelche Plays nicht callen kann, weil er das dem Spieler nicht zutraut.
Genau, wie Matt Nagy, der arme Kerl, konnte immer nichts callen, was er wollte. Jungs, wir müssen es, glaube ich, abrappen. Jetzt wird's langsam echt Stammtischrunde hier.
Yes. Sehr schön. Wir sind endlich durch mit den Positional Rankings und in einer Woche fängt der Draft schon an. Ich habe richtig Bock drauf. Wir haben, glaube ich, alle schon.
Folge kommt noch.
Ja, genau. Wir haben alle, glaube ich, schon den Freitag freigemacht, soweit, dass wir auf jeden Fall den Draft schauen können zusammen. Worauf ich mich richtig freue. Und nächste Woche machen wir noch eine richtig geile Folge für euch, nämlich einen Mock Draft, so wie wir es draften würden. Haben schon die Teams zugeteilt und uns angeschaut, was die so brauchen. Ich habe richtig Bock drauf. Der kommt nächste Woche noch vor dem Draft natürlich. Und dann war's das mit den Rankings. Sehr schön. Wir hören uns nächste Woche. Das war's von uns. Eine schöne Woche noch. Bye, bye.
Yes. Ciao.
Ciao.